Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir wollen in dieser Folge über einen besonders heiklen Begriff sprechen. Es soll um das sogenannte Lumpenproletariat gehen. Das Kompositum besteht aus zwei gegensätzlichen Bezeichnungen. Ein Lump, das ist ein Gauner, ein gesinnungsloser Mensch in schlechter Kleidung. Und auf der anderen Seite steht der Proletarier als Angehöriger der Arbeiterklasse, der zwar auch arm sein kann und schlecht gekleidet sein mag, aber sich zum Kollektiv der Arbeiter zählt.
Marx und Engels, die sprachen über Jahrzehnte immer wieder vom Lumpenproletariat und das war eigentlich stets abfällig gemeint. Und wir wollen heute einerseits der Begriffsgeschichte nachgehen, andererseits aber auch die Frage stellen, ob man auch heute noch von so etwas wie einem Lumpenproletariat sprechen kann. Der Begriff mag problematisch sein, aber er beschreibt durchaus ein Phänomen, das aktueller denn je ist.
Wenn wir in diesem Monat in Wohlstand für alle Literatur über Hillbilly-Elegie von J.D. Vance, möglicherweise dem nächsten Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, sprechen, dann sollten wir diesen Text auch vor dem Hintergrund dieses Diskurses um das Lumpenproletariat lesen. Wir werden also den Text daraufhin befragen. Am Wochenende erscheint aber zunächst einmal die neue Folge der Speak Easy Bar, in der wir wieder eure Fragen beantworten. Unter anderem geht es um den Börsencrash, um die ewige Forderung nach Bürokratieabbau. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Und es geht auch um die Frage, ob wir bereit wären, eine gesellschaftlich notwendige Arbeit zu verrichten und wenn ja, welche.
Außerdem wollen wir darauf hinweisen, dass ihr das alles hören könnt hinter der Paywall bei Patreon und Steady. Ab 3 Euro im Monat habt ihr dann Zugriff auf alle bislang erschienenen Folgen hinter der Paywall und dann auch eben auf die kommenden. Und wir wollen auf unser Buch hinweisen, denn wir haben es endlich vorliegen, in echt. Es ist wunderschön geworden. Diejenigen, die auf YouTube den Podcast hören, die sehen es nun, wie es in die Kamera gehalten wird. In leuchtenden Farben ist dieses Cover hier mit wunderbaren Schwarz-Weiß-Illustrationen, die sehr kontrastreich, sehr schön sind. Und das ist, wie gesagt, bei Insel erschienen, unser Kinderbuch, die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut, beziehungsweise wird bei Insel erscheinen, kostet 18 Euro und wir freuen uns, wenn ihr das vorbestellt.
Ja, ab 12. August ist es dann überall erhältlich. Aber kommen wir nun zu diesem Begriff Lumpenproletariat. Friedrich Engels schrieb, das Lumpenproletariat ist von allen möglichen Bundesgenossen der schlimmste. Das Lumpenproletariat, so werden wir gleich merken, ist ein sehr schillernder Begriff, denn wir haben es jetzt nicht mit einer Kategorie zu tun, die ganz simpel ist. Man sagt einfach, wer so und so viel verdient oder die und die Wohnsituation hat, der gehört auf jeden Fall zu dieser Klasse, diesem Milieu. Nein, das ist ein Begriff, der sehr polemisch verwendet wird und, wie wir gleich sehen werden, der immer größere Erweiterungen in der Definition erfährt. Es ist jedenfalls festzuhalten, dass er bei Marx und Engels immer pejorativ gebraucht wird. Und das wird sich eigentlich erst dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts ändern, beziehungsweise wird der Begriff dann ausgetauscht gegen andere und dann wird das Lumpenproletariat aufgewertet.
Es ist ja allgemein so, nicht nur das Lumpenproletariat war lange ein negativ konnotierter Begriff, sondern eigentlich schon das Proletariat schlechthin. Ne? Also überhaupt Arbeiter, Proletarier zu sein, war lange Zeit über von der sogenannten besseren Gesellschaft eigentlich mit Verachtung gestraft. Ja, man hat immer diese bürgerliche Verachtung für die Arbeiterklasse gesehen. Man hat in der Literatur, in der Publizistik Arbeiter immer wieder als verwahrlost gezeichnet, als moralisch fragwürdige Charaktere. Man sieht das dann auch in so Romanen wie bei Germinal von Emile Zola, wie all diese Klischees, also Germinal spielt ja einerseits in der Arbeiterklasse, andererseits aber auch bei den feinen Leuten, bei den Reichen und wie die auf die Arbeiter blicken, das hat man da eigentlich sehr schön gezeichnet. Ja, man hat da beispielsweise die reiche Familie, die nur ein Kind hat und die dann angewidert ist von diesen ganzen Arbeitern, die so viele Kinder in die Welt setzen, die nicht mit ihrem Geld Haus zu halten wissen und all die Vorurteile, die wir so kennen. Es hat sich über Jahrzehnte hinweg eigentlich nicht geändert, dass man da eine sehr, sehr negative Darstellung der Arbeiterklasse hatte, obwohl die es ja in Wahrheit sind, die die Arbeiten verrichten, durch die die Reichen überhaupt erst reich sein können.
Bekanntlich ist für Marx und Engels das Proletariat die revolutionäre Klasse. Also wenn man eine Revolution machen will oder wenn man auch nur einen Arbeitskampf beginnen möchte, ist man darauf angewiesen, dass man Arbeiter an seiner Seite hat, die potenziell aufgeklärte Subjekte sind. Was damit gemeint ist, ist also, du musst ja, um ein emanzipatorisches Versprechen wahrzumachen und um damit auch Leute zu erreichen, an die Mündigkeit glauben von Menschen. Wenn du jetzt sagst, nee, die verstehen eh nicht ihre Lage und wissen auch gar nicht, wie eine bessere Gesellschaft möglich wäre oder die sind davon nichts rational zu überzeugen, dann kannst du ja keine Revolution machen. Dann kannst du ja niemanden dazu bringen, dafür zu kämpfen, beziehungsweise du kannst es machen, aber dann musst du mit reiner Propaganda das versuchen und die Leute aber eigentlich unaufgeklärt lassen. So ist aber jedenfalls mit unaufgeklärten Subjekten ja nicht so etwas wie Sozialismus zu machen. Das heißt, die Leute müssen ja sich schon ihrer Lage bewusst sein, müssen sich bewusst dessen sein, dass man auch anders leben könnte. Und diese Proletarier, die man also aufklären kann oder die schon aufgeklärt sind, da gibt es ja dann ganz viele Bestrebungen, dies zu tun, über Gewerkschaften, über gewisse Bildungsarbeiten, auch in den Fabriken direkt. Mit diesen Leuten ist also dann etwas zu machen, während Marx dann sagt, es gibt aber auch einen Teil von jenen, die auch arm sind und die auch ihre Arbeitskraft mitunter verkaufen oder irgendwelchen anderen Tätigkeiten nachgehen, auch Gaunereien. Diese sind nicht für die Revolution zu gebrauchen.
Und jetzt nimmt Marx diese Unterscheidung vor, also er spaltet von den reinen Proletariern die Lumpenproletarier ab. Und das ist ja aber auch, Wolfgang, etwas, wo er durchaus zu bürgerlichen Bewertungsmaßstäben greift, oder?
Ja, wenn man sich ansieht, wie die moralisch dann gezeichnet werden, also sie haben einen liederlichen Lebensstil, sie haben viel zu viele Kinder, wissen gar nicht damit anzufangen, sie haben Probleme mit der Hygiene, also es gibt dann ganz viele Beschreibungen, auch dann im Anschluss an Marx, daran, wie diese Lumpenproletarier so sind und auch von Marx werden die schon sehr polemisch gezeichnet, dann sind das eigentlich bürgerliche Bewertungsmaßstäbe, also man es geht also von einem Ideal aus, so muss eigentlich eine Familie sein und so muss sie leben, schlafen und lieben. Und dagegen stellt man dann Lumpenproletarier. Zum Teil wurde zum Lumpenproletariat zum Beispiel auch die Frauen gezählt, die Prostitution betreiben. Also man hat also alles, was nicht in bürgerliche Kategorien passt, sehr schnell auch unter diesem Begriff Lumpenproletarier fassen wollen.
Und jetzt stellt sich natürlich für die Zuhörerschaft so ein bisschen die Frage, wozu braucht man diesen Begriff oder was hilft es, über die ökonomische oder vielleicht auch politische Welt zu verstehen? Nun, vielleicht eine ganze Menge. Für Marx ist das ein relativ wichtiger Begriff, der des Lumpenproletariers, zum Beispiel um sich konterrevolutionäre Bewegungen zu erklären. Also wenn die Frage aufgeworfen wird, warum scheitern Revolutionen oder warum werden bereits erreichte Meilensteine in der Emanzipation der Arbeiterklasse, warum fällt man wieder hinter die zurück, dann ist diese Kategorie des Lumpenproletariats relativ hilfreich, das zu erklären, weil man es da mit einer Bevölkerungsschicht zu tun hat, die sehr leicht in die eine oder andere Richtung zu treiben ist, je nachdem, wovon sie sich gerade den größten Vorteil verspricht, die also kein größeres politisches Ziel hat, wo sie unbedingt hin will.
Ja, und Marx hat dann diese Schrift verfasst, der 18. Primär des Louis Bonaparte, und er geht ja da der Frage nach, wie konnte es überhaupt zu diesem Staatsstreich von 1851 kommen, also als Louis Napoleon Bonaparte diese zweite französische Republik beendet hat und dann sich zum Präsidenten auf Lebenszeit ernannte. Marx analysiert in dieser Schrift die politischen Ereignisse, schaut, welche Klassenkämpfe hat es da gegeben und vergleicht dann diese Ereignisse damit, als Napoleon die Macht in Frankreich übernommen hat. Und Marx schreibt Folgendes.
Also wir haben ja ganz kurz, wir haben ja Napoleon den Dritten. Ne? Also 1851 ja. haben wir den Neffen von Napoleon, der also ein halbes Jahrhundert knapp, nachdem Napoleon die Macht in Frankreich übernommen hat, dann nochmal die Macht übernimmt. Also wir haben hier quasi zwei Napoleons. Das ist vielleicht für die, die historisch nicht so bewandert sind, wichtig zu verstehen. Und man hat ja eigentlich diesen alten Napoleon, der als so eine große Figur in die französische Geschichte eingegangen ist. Und dann haben wir jetzt diesen neuen Napoleon, den eigentlich Marx auch nur als so einen Halunken, der sich da auf die Staatsmacht draufsetzt, darstellt und der auch bis heute deutlich weniger Ruhm erfahren hat in der Geschichte, sicherlich nicht zu Unrecht, als sein Onkel.
Ja, Marx beschreibt ja dann gleich, dass sich geschichtliche Ereignisse wiederholen und auf die Tragödie, das ist also noch der Napoleon der Erste, folgt dann die Farce, das ist also Napoleon der Dritte, der eigentlich so eine Operettendiktatur da installiert. Und die Operette nimmt ja genau auch darauf Bezug, kann man alles sehr schön dann nachhören, wenn man sich mit Jacques Offenbach beschäftigt. Aber kommen wir nochmal zu dieser Schrift von Marx. Da heißt es, die bürgerliche Republik siegte. Auf ihrer Seite stand die Finanzaristokratie, die industrielle Bourgeoisie, der Mittelstand, die Kleinbürger, die Armee, das als Mobilgarde organisierte Lumpenproletariat, die geistigen Kapazitäten, die Pfaffen und die Landbevölkerung. Auf der Seite des Pariser Proletariats stand niemand als es selbst. Also hier haben wir eine ganz klare Abspaltung. Das Pariser Proletariat steht für sich selbst, ist die Klasse an und für sich, ja. Und die Lumpenproletarier, die sind irgendwo zwischen Armee, Pfaffen, Kleinbürgern so mit da drin. Und es ist auch noch ein Zusammenhang da mit der Finanzaristokratie, die eine entscheidende Rolle spielt bei diesem Staatsstreich.
Und Marx erläutert dann, die Herrschenden hätten diese Lumpenproletarier und die Landbevölkerung mit Versprechungen geködert. Da heißt es, Geld geschenkt und Geld gepumpt zu erhalten. Das war die Perspektive, womit er die Massen zu ködern hoffte. Also Louis Bonaparte, dann also der dritte Napoleon. Schenken und pumpen, darauf beschränkt sich die Finanzwissenschaft des Lumpenproletariats, des Vornehmen und des Gemeinen. Darauf beschränkten sich die Springfedern, die Bonaparte in Bewegung zu setzen wusste. Nie hat ein Prätendent platter auf die Plattheit der Massen spekuliert. Und hier sieht man dann auch schon relativ schön, warum aus marxistischer Perspektive ein Sozialstaat durchaus seine Tücken haben kann. Also dann, wenn quasi die Herrschenden es schaffen, diejenigen, die ganz prekär leben, so mit Geldgeschenken für sich zu gewinnen, kann es durchaus sein, dass das natürlich konterrevolutionär wirkt. Also da ist sieht man relativ gut, dass man es hier mit einer Schicht zu tun hat, mit einer Klasse, wie auch immer man es nennen will, bei diesem Lumpenproletariat, also wirklich mit denen, die ganz unten sind und die keine Hoffnung haben auf eine große politische, emanzipatorische Revolution, sondern die sich von Tag zu Tag hangeln und deshalb sehr empfänglich dafür sind, wenn irgendwer kommt und ihnen ein bisschen, weiß nicht, Helikoptergeld zuwirft oder sonst was, so würde man das in der politischen Gegenwart machen, und die man auf diese Weise sehr stark entpolitisieren oder sogar auf die Seiten der Herrschenden ziehen kann. Wenngleich natürlich nicht bei den Arbeitern unbedingt ein besseres politisches Bewusstsein ausgebildet ist. Also heute sehen wir wahrscheinlich beim, wenn es heute noch sowas wie ein Lumpenproletariat gibt, sehen wir bei dem wahrscheinlich ein ähnlich schlecht ausgebildetes Klassenbewusstsein wie bei den heutigen Proletariern.
Ja. Der Linken wird ja immer unterstellt, dass sie eigentlich nur eine soziale Hängematte schaffen will. Und wenn man jetzt mal auf das Bürgergeld blickt und diese ganze Debatte, dann ist das Unsinn, denn wir wissen, wie niedrig das Bürgergeld ist und das ist weit davon entfernt, eine Hängematte zu sein. Es ist auch gar nicht im Sinne eines linken Arbeitskampfes zu sagen, wir statten einfach alle Leute mit ganz viel Geld aus und dann braucht am besten niemand mehr arbeiten, kann machen, was er will. Also das wäre ja gar kein Modell, mit dem ernsthaft linke Politik betrieben würde, sondern es geht ja bei diesen Bürgergeldsdebatten und darum, dass man eine Kindergrundsicherung einführt, darum, dass man diese Pauperisierung stoppt, dass man den Menschen tatsächlich eine Möglichkeit bietet, sich zu bilden, dass man ihnen die Möglichkeit bildet, auch gute Jobs zu finden. Und da geht es also nicht darum, dass man sie einfach nur mit Geldgeschenken befriedigt. Aber man muss natürlich aufpassen, wenn man diese Perspektive einnimmt und über das Lumpenproletariat spricht, dass man nicht zu sozialdarwinistischen Kurzschlüssen kommt. Und das werden wir noch besprechen, wie also von diesem Diskurs aus, den Marx da anstößt, plötzlich die Debatte in eine ja sehr falsche Richtung läuft.
Bleiben wir mal beim 18. Brumaire. Marx schreibt dort, dieser Bonaparte, der sich als Chef des Lumpenproletariats konstituiert, der hier allein in massenhafter Form die Interessen wiederfindet, die er persönlich verfolgt, der in diesem Auswurf, Abfall, Abhub aller Klassen die einzige Klasse erkennt, auf die er sich unbedingt stützen kann, er ist der wirkliche Bonaparte. Und hier wird also er als ein prinzlicher Lumpenproletarier dargestellt, und wir sehen hier also, dass wir eine moralische Verwahrlosung nicht nur in der Bevölkerung haben, sondern dass dieser Begriff dann auch auf ihn beispielsweise angewendet wird oder auch auf die korrupte Aristokratie. Und hier geht es grundsätzlich darum zu sagen, mit diesen Menschen ist eigentlich keine Gesellschaft zu machen. Also zumindest keine sozialistische, keine bewusst gestaltete, wo die Gesellschaftlichkeit irgendwie etwas positiv ist, was man zusammen in die Hand nimmt und irgendwie auf eine für alle sinnvolle Art und Weise zu gestalten versucht.
Marx geht sogar so weit zu sagen, die französische Bourgeoisie bäumte sich gegen die Herrschaft des arbeitenden Proletariats. Sie hat das Lumpenproletariat zur Herrschaft gebracht. Also Marx stellt dann hier auch nochmal ganz explizit das industrielle Proletariat dagegen. Das kämpft nicht nur gegen diese randständigen, konterrevolutionären Lumpenproletarier, sondern vor allem gegen die französische Bourgeoisie und gegen diese korrupte Aristokratie. Christopher Wimmer hat ein interessantes Buch über die Begriffsgeschichte von Lumpenproletariat, Lumpenproletariern geschrieben, und er sagt dort, das verarmte Lumpenproletariat auf der anderen Seite wurde als Außenseiter und Ausgestoßene beschrieben, die nicht in der Lage seien, ihre eigene Reproduktion zu sichern. Daher sei es insofern potenziell konterrevolutionär und jederzeit zu kriminellem und reaktionärem Verhalten bereit, da es finanziell von der Aristokratie und der Bourgeoisie abhängig war. Also das ist etwas, was sich durchzieht, dass man sagt, dadurch, dass sie wussten, dass die Bourgeoisie so ein falscher Freund dauernd ist, aber irgendwas haben sie doch von denen zu erwarten, irgendwelche Versprechungen werden gemacht, ist also das Lumpenproletariat sehr schnell bereit, solche konterrevolutionären Kräfte zu unterstützen, mit Wahlen zum Beispiel auch, also dass man dann bereit ist, diese Fraktionen zu wählen.
Und wenn wir heute an die Diskurse über den Populismus denken, dann fallen uns da gewisse Parallelen auf. Erstmal geht es darum, dass es ja immer wieder heißt, gewisse Leute seien leicht zu ködern in der Bevölkerung. Natürlich ist es erstmal so, dass Politiker immer ein sehr instrumentelles Verhältnis zu ihren Wählern haben. Ja, also man will die Wähler stimmen und man macht da falsche Versprechungen oder man bedient irgendwelche Kulturkampfdebatten, anstatt sich um eigentlich für die Bürger relevante Themen zu drehen, um sie damit von ihren eigentlichen Interessen abzulenken. Also diese Form der Demagogie und der Ausnutzung der Unmündigkeit der Bürger, das gibt es natürlich immer. Aber bei den Lumpenproletariern haben wir jetzt nochmal so eine spezielle Schicht, die als besonders unmündig verstanden wird und die oftmals aber, und das ist natürlich interessant, dann auch nicht wählen geht. Also man sieht ja, je schlechter die Leute ökonomisch dran sind, desto häufiger kommt es hervor, dass sie nicht wählen gehen. Und wenn man nun aber es schafft, diese Leute zu mobilisieren, die als relativ unmündig verstanden werden, ob das jetzt immer so ist, sei mal dahingestellt, ich weiß es jetzt nicht, aber zumindest so wird das oftmals verstanden, wenn man es schafft, die zu ködern, dann ist das natürlich besonders interessant, weil man da ein bislang kaum mobilisiertes Wählerpotenzial in Bewegung setzt an die Wahlurnen. So, da ist jetzt die Sache, dass man sich das also als besonders unmündiges Publikum vorstellt, und das merkt man dann ja auch heutzutage in den Ansprachen. Also wenn man sieht, wie ein Donald Trump spricht oder wie die heutigen sogenannten Rechtspopulisten sprechen, dann ist es ja eine sehr andere Form der Ansprache als das, was eigentlich lange Zeit über so in der bürgerlichen Öffentlichkeit geduldet wurde, wie man zu sprechen hat als Politiker im öffentlichen Raum.
Und gerade mal ein Punkt dazu, dieser Sache mit den mündigen Subjekten, also das sind ja jetzt keine Bewertungen, die wir vornehmen, sagen ja, die sind alle unmündig oder so, sondern das ist das instrumentelle Sprechen und Denken vieler Politiker oder auch Journalisten, und man kann ja nicht leugnen, dass tatsächlich Leute, die kaum die Möglichkeit hatten, eine gescheite Schule zu besuchen, die kaum die Möglichkeit hatten, eine Ausbildung zu machen oder so, oftmals politisch nicht besonders gut informiert sind, was dann ja auch dazu führt, dass wieder andere auf den Plan treten, die sagen, wir brauchen eigentlich eine Epistokratie. Also das heißt, wählen gehen sollten nur diejenigen, die auch eine gewisse politische Grundbildung haben. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das in Tests abzufragen oder. Und damit unterminiert man natürlich diese eigentliche demokratische Idee, dass jeder Mensch eine Stimme hat. Und wenn wir mal da anfangen würden und fragen, wer ist dann eigentlich informiert, würden wir sehr schnell sehen, dass das ja auch nicht eine reine Problematik bei sogenannten Lumpenproletariern oder sagen wir jetzt einfach mal prekär lebenden Menschen ist. Und es gibt da sehr viele Intellektuelle, die inzwischen prekär leben zum Beispiel, sondern wir würden ja gerade mal mit Bezug auf Wirtschaftswissen, Schuldenbremse etc. feststellen, dass bis weit hinein in bürgerliche, großbürgerliche Kreise, naja, sagen wir, ein großes Unverständnis über den Lauf der Welt vorherrscht.
Ja, und auch, also wenn man, was weiß ich, 20 Jahre nach der Agenda 2010 immer noch die SPD wählt, weil die sich Respekt und gute Löhne auf die Plakate schreibt. Oder was ich jetzt kürzlich hier gesehen habe, jetzt sind ja in Ostdeutschland die Wahlen. Gestern lief ich durch die Straßen und da ist ein SPD-Plakat, 15 Euro Mindestlohn jetzt. Und man fragt sich so, ja, aber es ist eine Landtagswahl. Also was hat denn jetzt auf einmal der Landtag mit dem Mindestlohn zu tun? Also das ist ja auch eine Form der Verblödung, die man beim eigenen Publikum voraussetzt, wo es offenkundig nicht nur darum geht, ein unmündiges Lumpenproletariat anzusprechen, sondern generell eine unmündige Öffentlichkeit.
Und jetzt, ich will diese Anekdote nur noch einmal bringen, weil ich sie immer noch so schön finde, als mal eine Nachbarin mir erklärt, es ist viele Jahre her, dass sie beim nächsten Mal den Seehofer wählen wird. Und ich sagte, das könnte von Rheinland-Pfalz aus schwierig werden.
Ja. Wimmer schreibt jedenfalls über das Lumpenproletariat Folgendes. Ob nun ein Teil des Proletariats oder nicht, es ist der Geist der Bestechlichkeit und des Verrats, der aus dem Lumpenproletariat spricht. Somit erscheint es ratsam, den Begriff eher als Attribut zu lesen, mit dem eine Reihe moralischer Merkmale bezeichnet wird und weniger als eine klare sozioökonomische Klasse.
Ich möchte noch ganz kurz auf diesen Aufsatz verweisen von Dorothea Schmidt, der heißt Marx, Analyse der Klassenbasis von Louis Bonaparte, ein Faktencheck, und sie zeigt da ganz gut auf, dass diese Abspaltung, die Marx vornimmt in Bezug auf diesen Staatsstreich, natürlich in der Theorie relativ gut funktioniert, aber nicht so wahnsinnig faktenbasiert ist, denn es gab natürlich auch Proletarier, die da nichts dagegen hatten. Also es war nicht so dieser eine klare proletarische Block, der dagegen ist, und alle anderen kann man dann ganz einfach abspalten. Also das ist natürlich auch ein Mittel, um noch einmal zu beweisen, dass man mit dem Proletariat eigentlich Revolution machen kann. Das steht ja sehr unter Druck. Also sobald natürlich so eine Kontrarevolution passiert und man muss sich fragen, wer war schuld, dann ist das schwierig, die Klasse, mit der man eigentlich Revolution machen will, dazu zu zählen. Also unternimmt man solche Abspaltungen, aber dass das nicht so ganz durchzuhalten ist, kann man jedenfalls da ganz gut nachlesen.
Also eigentlich unternimmt man den Versuch einer Ehrenrettung. könnte man sagen, dass man die Klasse weiterhin als revolutionär darstellen will, obwohl sie es in ganz guten Teilen auch gar nicht ist, sondern eigentlich nur auf den unmittelbaren ökonomischen Vorteil bedacht, also ein bisschen höhere Löhne oder so, aber jetzt gar nicht an einer anderen Gesellschaft so wahnsinnig interessiert. Und man will sich das aber natürlich auf diese Art und Weise schönreden und versucht deshalb auch die Analyse so ein bisschen in die Richtung zu biegen, wäre dann hier der Vorwurf an die wissenschaftliche Redlichkeit des guten alten Marx.
Ja, man muss sich eine Klasse schaffen, wenn sie nicht da ist. Engels unternimmt diesen Versuch schon in seiner Schrift über die Lage der arbeitenden Klassen in England. Und zwar beschreibt das Christopher Wimmer ganz gut, dass da schon so eine Opposition aufgetan wird zwischen den englischen Arbeitern und den irischen Arbeitern. Denn diese irischen Arbeiter, die sind nicht so die richtigen Arbeiter. Wimmer schreibt, doch deutete Engels bereits eine Differenzierung in gute Arbeiterinnen und jene, die in den Tag hinein leben, Schnaps trinken und den Mädels nachlaufen an. In den irischen Arbeiterinnen fand er ein Beispiel für eine subproletarische Schicht, die in Lumpen geht, Zitat, Kartoffeln isst und in einem Schweinestall schläft. Und diese grenzt Engels vom Zivilisationsgrad des englischen Arbeiters ab. Also hier wird dann tatsächlich über Zuschreibungen eine revolutionäre Klasse konstituiert.
Also wir halten fest, Lumpenproletarier werden als reaktionär, passiv für den Arbeitskampf oder sogar für die Revolution unbrauchbar dargestellt. Und interessant ist ja trotzdem, dass man durch diese Abwertung auch eine Aufwertung hat. Und zwar, Marx unternimmt ja eigentlich damit dann auch eine Aufwertung der Proletarier. Das haben wir eben schon gesagt. Man könnte auch boshaft sagen, vielleicht sogar eher so eine Art Ehrenrettung der Proletarier. Die sind ja definiert als Arbeiter, häufig industrielle Arbeiter. Heutzutage könnte man aber auch sagen, das sind einfach alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und die nicht von ihrem Kapital leben können. Und da versucht Marx so ein bisschen einerseits die Ehrenrettung dieser Leute als handelnde politische Klasse, dass er diese Hoffnung ist, dass die eines Tages ein Bewusstsein über ihre Lage erlangen, dass es ihnen ermöglicht, diese Gesellschaft umzustürzen und eine neue zu errichten. Das ist dann natürlich diese positive Fassung, also was am Proletariat positiv zu sehen ist, dass es die revolutionärste Klasse überhaupt eigentlich ist, die wirklich für die klassenlose Gesellschaft sorgen wird. Andererseits gibt es natürlich auch bei Marx diese Passagen, wo er ganz klar macht, es geht nicht darum, die Proletarier zu loben dafür, dass sie Arbeiter sind. Also, wir haben das ja ganz oft zitiert, produktiver Arbeiter zu sein ist kein Glück, sondern ein Pech. Also, dass man ein produktiver Arbeiter ist, einer, der fürs Kapital arbeitet und die Reichen reicher macht, das ist kein Glück, da muss man nicht stolz drauf sein. Das gibt ja oftmals diesen Arbeiterstolz. Und dagegen würde ein Marx sich jetzt auch verwehren. Der würde eher sagen, ihr als Klasse sollt euch selbst abschaffen. Das muss euer Ziel sein. Ihr sollt nicht stolz darauf sein, Arbeiter zu sein, sondern ihr müsst diese Klassengegensätze aufheben und eine Gesellschaft schaffen, in der es diese Differenz überhaupt nicht mehr gibt und in der ein jeder, sag ich mal, eine gewisse Arbeit für die Gesellschaft leistet und nicht mehr den Kapitalisten dient.
Wir merken schon, Lumpenproletariat, das ist vor allem eine politische Kategorisierung, die vorgenommen wird, auch im kommunistischen Manifest, wenn es da heißt, dass die Lumpenproletarier bereitwilliger seien, sich zu reaktionären Umtrieben überreden zu lassen oder man kann sie kaufen. Im 18. Brumaire gibt es auch dann so eine fast wahllos erscheinende Aufzählung, die sehr polemisch gemeint ist von Marx, wer alles so dazugehört, also die nicht revolutionsbefähigt sind. Da heißt es, neben verkommenen und abenteuernden Ablegern der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Lazzaroni, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Bordellhalter, Lastträger, Literaten, Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler. Also es ist so eine Litanei all jener, die für die Revolution nicht zu gebrauchen sind. Jetzt merken wir aber schon, das sind ja schon ganz schön viele, die hier so aufkommen. Und wir kommen ja gleich noch kurz auf das 20. Jahrhundert zu sprechen. Möglicherweise kann man nicht einfach die abspalten, sondern müsste eher darüber nachdenken, ob man die nicht auch inkludieren kann in einen revolutionären Kampf.
Ja, in den revolutionären Kampf könnte ich mir sogar noch vorstellen. Was hier natürlich auffällt bei dieser Aufzählung ist, es handelt sich um allerlei Leute, die in keinem regulären Beschäftigungsverhältnis stehen. Also während ja ein normaler Arbeiter einen Arbeitsvertrag hat bei einem Kapitalisten, der geht da hin, arbeitet, macht den reicher und so weiter und den Feind sehr klar vor Augen hat, haben wir es hier oftmals mit Leuten zu tun, die nicht in einem Arbeitsverhältnis stehen bei jemand anderem. Also das sind entweder Tagelöhner oder extrem prekäre Selbstständige. Ja? Literaten stehen hier neben Orgeldrehern und Scherenschleifern und Kesselflickern. Also Leute, die wirklich jeden Tag eigentlich sich eine neue Arbeit suchen. Und die dabei aber nicht im Dienst eines Kapitalisten unbedingt stehen, sondern eigentlich auf der Straße jeden Tag einen neuen Auftraggeber suchen. Also irgendwer, der gerade ein bisschen Geld über hat, wirft ihnen da eine Münze zu und dann dürfen sie da die Schere schleifen oder so. Das heißt, ein Arbeitskampf ist hier nicht denkbar, weil diese Leute ja gar keinen Kapitalisten haben, für den sie arbeiten. Und ich glaube, daher kommt dann auch diese Idee, dass sie für die Revolution unbrauchbar sind, obwohl es natürlich durchaus möglich sind, dass diese Leute an einer Revolution und einer anderen Organisation der Arbeit in der Gesellschaft trotzdem ein Interesse hätten.
Und heute ja aktueller denn je müssen wir über die Leute alle sprechen, die in solchen Beschäftigungsverhältnissen sind, also nicht fest angestellt sind. Denken wir an die Uber-Fahrer, an sehr viele, die auf Zuruf kommen, die mit der App zu steuern sind. Ja, das ist ja auch etwas, was dieser moderne Kapitalismus hervorgebracht hat, also diese extreme Vereinzelung, die irregulären Beschäftigungsverhältnisse. Und deswegen macht es ja auch den Kampf immer schwieriger. Man hat nicht ein Riesenheer von Industriearbeitern, bei dem man sagen kann, wenn man die auf seiner Seite hat, dann ist schon alles gewonnen. Nee, da sind noch Millionen andere, die auch eine wichtige Funktion haben in diesem kapitalistischen System. Und die müssen auch erreicht werden, beziehungsweise deren Lage muss auch verbessert werden. Und mitunter entstehen ja dann wilde Streiks oder so, merkt man doch, es gibt also auch da den Wunsch nach Organisation, auch wenn es sehr viel schwieriger ist, als wenn man jetzt fest angestellt im metallverarbeitenden Gewerbe ist.
Und jetzt haben wir schon eine Definition, das hast du gesagt, Wolfgang, die ist relativ weit. Da sind sehr, sehr viele verschiedene Gruppen drin. Aber noch schöner wird es natürlich, wenn die noch weiter wird, die Definition. Und zwar gibt es von Marx dann diesen Text über die Juni-Niederlage von 1848. Also es geht hier darum, dass 1848 man so zum ersten Mal den großen Kampf zwischen Proletariat und Kapital hatte oder auch bürgerlichem Staat hatte und dass das dann niedergeschlagen wurde. Und Marx zählt nun auch noch die Finanzaristokratie implizit zum Lumpenproletariat. Er schreibt: Indem die Finanzaristokratie die Gesetze gab, die Staatsverwaltung leitete, über sämtliche organisierte öffentliche Gewalten verfügte, die öffentliche Meinung durch die Tatsachen und die Presse beherrschte, wiederholte sich in allen Sphären, vom Hofe bis zum Café Borgne, dieselbe Prostitution, derselbe schamlose Betrug, dieselbe Sucht, sich zu bereichern, nicht durch Produktion, sondern durch die Eskamotage schon vorhandenen fremden Reichtums, brach namentlich an den Spitzen der bürgerlichen Gesellschaft die schrankenlose, mit den bürgerlichen Gesetzen selbst jeden Augenblick kollidierende Geltendmachung der ungesunden und liederlichen Gelüste aus, worin der aus dem Spiel entspringende Reichtum naturgemäß seine Befriedigung sucht, wo Geld, Schmutz und Blut zusammenfließen. Die Finanzaristokratie, in ihrer Erwerbsweise wie in ihren Genüssen, ist nichts anderes als die Wiedergeburt des Lumpenproletariats auf den Höhen der bürgerlichen Gesellschaft. Wir haben ja also diese Idee, es gibt den Reichtum, der produziert wird in der Gesellschaft, und dann hat man hier die Finanzaristokratie, die versucht, sich davon möglichst viel anzueignen, ohne selbst produktiv tätig zu sein. Da kann man jetzt natürlich einerseits sagen, oh, das ist aber politisch problematisch, weil das auch für antisemitische Narrative anschlussfähig ist und so. Stimmt ja auch, ist nicht völlig falsch. Gleichwohl ist es so, wenn wir heute in der Gegenwart uns umblicken, sehen wir durchaus eigentlich immer noch solche Phänomene. Denken wir nur an die Bitcoin-Bros. Da haben wir es auch mit Leuten zu tun, die sich daran ergötzen, dass sie es geschafft haben, bei einem gigantischen Ponzi-Scheme, ja, bei einem riesigen Pyramidensystem sich zu bereichern. Und dass sie dadurch, dass sie genug Idioten gefunden haben, denen sie diese Kryptowährung teuer weiterverkaufen können, dass sie dadurch unfassbar reich geworden sind und ohne eigene Arbeit es schaffen können, möglichst viel an dem gesellschaftlich geschaffenen Reichtum, also an dem materiellen Reichtum zu zehren, ohne irgendwas dafür zu tun, außer andere Leute zu betrügen. Also wo überhaupt kein Bewusstsein mehr da ist, ich leiste was für die Gesellschaft und dafür nehme ich mir auch was, sondern wirklich ganz klar die Idee im Vordergrund steht, ich will, und sei es sogar auf sehr halbseidene Art und Weise, mir möglichst viel Reichtum aneignen und der Rest der Gesellschaft ist mir eigentlich egal. Und das ist schon etwas, was wir heute hier genauso finden. Und das ist natürlich etwas, was auch sehr dem Lumpenproletariat anspricht. Da ist ja auch, hat man es ja auch mit Leuten zu tun, die nicht so richtig von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können oder wollen und die deshalb auf jede politische Zuwendung, egal woher sie kommt, angewiesen sind und dann auch bereit sind, sich von diesen Leuten einkaufen zu lassen. Und in dieser Hinsicht ist dann eigentlich, sind die Bitcoin Bros und die Lumpenproletarier und vielleicht auch die Finanzaristokraten sich doch recht ähnlich.
Ja, man kann ja auch sich die Frage stellen, wie kommt es eigentlich, dass diese Schicht der Kryptomillionäre, der megareichen Twitch-Streamer auf Dubai mit jener Schicht korrespondiert, die ohne reguläre Beschäftigung oder im Niedriglohnsektor schuftend, ohne politisches Bewusstsein, diese Millionäre so toll findet und sie unterstützt mit Subs oder ihre Glücksspiele den ganzen Tag spielt und sie damit reicher macht. Also da gibt es ja so eine interessante Korrespondenz zwischen denen. Und manche, die jetzt bei Twitch Millionen scheffeln, sind ja auch selber, was ihre Herkunft anbelangt, aus solchen subproletarischen Milieus, ja. Also zum Beispiel Montana Black ist ja ganz interessant und dass Montana Black jetzt aber nicht Klassenkampf auf Twitch macht, sondern den Leuten nochmal einredet, dass die Steuern viel zu hoch sind und die Grünen die Allerschlimmsten sind und die verbieten dir alles und so weiter. Also es ist ja sehr interessant, wie sich da so Leute miteinander verbinden, die, wenn man allein auf die Ökonomie jetzt mal blickt, nichts miteinander zu tun haben können. Und dennoch ist das aber da und das geht dann sehr stark habituell und hängt mit so einer gewissen Kultur zusammen. Und das funktioniert ja zum Schluss dann auch wahnsinnig gut bei Trump oder den Leuten, die er da hinter sich hat. Also wenn Hulk Hogan, der sicherlich so ein Held der Lumpenproletarier ist, dort jetzt auftritt und sich nochmal das T-Shirt zerreißt, dann ist da ja zum einen ein Multimillionär, der sich natürlich über nichts mehr Gedanken machen muss, der aber jetzt plötzlich Leute anspricht, die nicht wissen, ob sie die Arztrechnung bezahlen können. Und das ist doch sehr interessant, wie eigentlich auch diese Gesellschaftsordnung, die wir jetzt haben, sehr viel prekär Beschäftigte entstehen lässt und dass dadurch dann also gewisse Subjekte oder Subjektivitäten entstehen, die ja dieses Amüsement aus Glücksspiel und Twitch-Streams bevorzugt und zugleich aber ja nicht in irgendeiner Weise politisch zu fassen ist. Also man könnte sie nicht mal kurz dazu befragen und dann wüsste man es genau, sondern das ist alles sehr schillernd, wie auch dieser Begriff Lumpenproletariat an sich schillernd ist.
Und wichtig ist natürlich, wenn man das jetzt betrachtet, dass daran nichts naturgegeben ist. Also es ist ein Regime der Prekarität, könnte man vielleicht sogar sagen, was diese Subjekte entstehen lässt. Und man hat so eine Tradition sozialdarwinistischen Denkens und Diskurses, die sich auch durchaus in die SPD hineinzieht. Ja, also das sind jetzt nicht nur die rechten Parteien, die diese Verächtlichmachung der Arbeiter kennen, sondern wir haben ja selbst schon gesagt, auch bei Marx und Engels hat man eigentlich eine Verächtlichmachung dieser Leute. Und das hat sich dann natürlich auch durch die Geschichte der Sozialdemokratie gezogen, die ja zumindest in ihren Ursprüngen auch stark marxistisch geprägt war, die deutsche und auch die internationale Sozialdemokratie. Michael Schwarz schreibt in einem hochinteressanten Aufsatz zur Geschichte des Diskurses rund ums Proletariat: Erich Mühsam hat 1910 die treffende Beobachtung gemacht, wie sehr die deutsche Sozialdemokratie in ihrem Ehrgeiz, im Gegenwartsstaat mitzutun, als Rad in der Maschine anerkannt zu werden und den Interessen der Arbeiter zu nützen, indem sie aus Proletariern Kleinkapitalisten zu machen sucht, diese strikte Abgrenzung nach unten immer wieder erneuerte. Diejenigen Elemente der Gesellschaft, so mühsam, deren Wesensart sich in das Gefüge des Staatsbetriebes nicht einordnen lässt, würden von der SPD verächtlich als Lumpenproletariat erledigt.
Und Schwarz schreibt außerdem, die Aggressivität der SPD-Parteipresse gegenüber dem Lumpenproletariat hatte Methode und war bereits auf dem SPD-Parteitag von 1892 gegen Kritiker solcher Ausgrenzungsstrategien grundsätzlich legitimiert worden. Damals hatte die linksintellektuelle Oppositionsgruppe der Jungen kühn beantragt, dem Vorwärts wegen seiner feindseligen Stellungnahme gegen kurz zuvor erfolgte aufsehenerregende Ausschreitungen Berliner Arbeitsloser eine Rüge zu erteilen. Der Parteitag sollte namentlich die diffamierende Bezeichnung Lumpenproletariat entschieden zurückweisen, da, Zitat, hierdurch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen erscheint, dass wir uns für eine bessere Sorte von Proletariern halten. Man könne und dürfe die Proletarier nicht in verschiedene Kategorien teilen. Diese Resolution traf den Nerv der Sache. Sie wurde jedoch durch den Chefredakteur des Vorwärts, Wilhelm Liebknecht, in bemerkenswerter Weise erledigt. Zwar erblickte auch Liebknecht im Lumpenproletariat ein, wie es dann bei ihm hieß, verirrtes Produkt der bürgerlichen Gesellschaft, das er letztendlich für bedauernswert hielt. Dieses Lippenbekenntnis verband er aber mit der Verheißung, dass es im sozialistischen Staat ein Lumpenproletariat so wenig geben werde wie eine Bourgeoisie. Das kann man jetzt so und so lesen. Also man kann natürlich sagen, sicherlich sollte in einem sozialistischen Staat es so sein, dass es nicht irgendwelche Randständigen gibt, die ausgeschlossen werden und die man dann sich überlässt. Also es geht natürlich um eine Abschaffung des Lumpenproletariats, aber die Frage ist dann, wie schafft man es ab? Und da sieht man dann schon im Zuge dieser ganzen Debatten dann Anfang des 20. Jahrhunderts, wie also durchaus Überlegungen angestellt werden, wie man sich dem Lumpenproletariat entledigen kann. Und da sind dann ganz klar sozialdarwinistische bis hin zu eugenischen Programmen mit im Spiel. Und das ist genau das Problem, wenn man also nicht mehr rein auf einer ökonomischen Grundlage argumentiert und sagt, naja, man hat ein System, das diese Lumpenproletarier produziert und genau dieses System muss geändert werden, damit das nicht mehr geschieht, damit nicht diese Pauperisierung stattfindet. Und das andere ist aber, wenn man plötzlich diese Menschen als naturgegeben so hinnimmt und sagt, die sind eben so und sind damit auch nicht mehr zu retten. Und das ist ein Diskurs, der dann stark wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Und der Fehler besteht dann natürlich auch darin, dass man sich dadurch selbst politisch durchaus ein Grab gräbt. Also einerseits ist es natürlich ungehörig, diese Leute zu diffamieren und sie verloren zu geben. Andererseits ist es auch politischer Suizid. Das kann man historisch dann gut sehen. Ne? Also Wilhelm Liebknecht, du hast es eben gesagt, Wolfgang, der verhindert da quasi diese Resolution zur Ehrenrettung des Lumpenproletariats. Er sagt, nein, den Lumpenproletariern fehlt es an Klassenbewusstsein. Auch Rosa Luxemburg sieht in ihnen einen Hemmschuh für die Revolution, heißt es da. Und was man dann sieht, ist, dass es aber einer Fraktion sehr gut gelingt, das Lumpenproletariat zu organisieren, und das sind dann die Nationalsozialisten. Also klar, die haben keineswegs nur das Lumpenproletariat für sich zu nutzen gewusst, die haben das konventionelle Proletariat einzuspannen gewusst, sie haben gute Teile des Bürgertums auch vor den Karren gespannt für ihre Sache, aber sie haben es eben auch geschafft, so zumindest sagen einige Faschismustheoretiker, sie haben es auch geschafft, eben dieses Lumpenproletariat, was ja politisch so schwer erreichbar ist, zu aktivieren. Und das bildet dann natürlich einen guten Konnex zu heute. Also wenn wir über heutige Populismus und Faschisierungstheorien sprechen, dann ist es so, dass da natürlich das Lumpenproletariat eine bedeutsame Rolle spielt. Man hatte ja auch im Dietz Verlag vor einigen Jahren dann diesen Band, wo es dann um die neuen Bonapartisten ging, also um die neuen Politiker, die es schaffen, das Lumpenproletariat zu umgarnen, wie beispielsweise einen Donald Trump. Da hat man also einen ganzen Sammelband dieser These letztlich auch gewidmet.
Und Die Nationalsozialisten sind ja bekannt dafür, dass sie sozialdarwinistisch argumentierten, dass sie Eugenik durchsetzten. Und es gibt aber diese unselige Tradition durchaus auch bei der SPD. Und da gibt es Schriften, also man kann das ganz gut in diesem Aufsatz von Michael Schwarz nachlesen, in denen darüber spekuliert wird, wie man nun jetzt umgeht mit den Lumpenproletariern. Also töten will man sie nicht, aber man könnte sie in Verwahrung stecken, man sollte sie vielleicht unfruchtbar machen, damit sie sich nicht fortpflanzen. Und das wird dann auch ausgeweitet auf einen Anti-Ausländer-Diskurs, wenn man sagt, diese seien geistig minderwertig. Und das ist also eine ganz unselige Melange, die sich da in den 20er Jahren ergibt. Und da ist dann auch vieles von dem, was da theoretisch produziert wird, anschlussfähig an den Nationalsozialismus, auch an den ganzen Diskurs dann im Nationalsozialismus von den sogenannten Asozialen. Aber springen wir mal aus der Historie heraus ins 21. Jahrhundert. Ich habe mal nachgeschaut, wie oft wird dann eigentlich so dieser Begriff Lumpenproletarier noch im Bundestag verwendet? Antwort: fast nie. Aber ich habe dann eine Stelle gefunden. 2006 gab es eine Debatte: Neue Armut in Deutschland, die aktuelle Diskussion um sogenannte Unterschichten. Und da findet man dann tatsächlich diesen Begriff.
Ja, die SPD hat die Armut produziert. Wir erinnern uns, 2005 war Gerhard Schröder stolz darauf, einen der besten Niedriglohnsektoren Europas geschaffen zu haben. Und dann muss man natürlich auch ab und zu mal eine Debatte über die neue Armut abhalten. Und in diese Debatte sprach ein SPD-Politiker namens Gerd Andres. Der war damals parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und Soziales, also bei den eben genannten Schweinereien relativ weit vorne mit dabei. Und er erklärte dann, dass es Unterschichten gibt, ist eine ganz alte Tatsache. In früheren Untersuchungen hießen sie anders, zum Beispiel Arbeitermilieu. Bei Karl Marx und anderen kann man etwas über das Lumpenproletariat lesen. Das eigentliche Problem besteht meines Erachtens darin, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass es diese Gruppe in unserer Gesellschaft gibt. Ja, das ist natürlich toll, dass die Leute, die diese Gruppe erst erzeugen, also die Leute erzeugen, die ganz unten in der Gesellschaft sind, die bewusst sie in die Armut treiben, dass sie dann sagen, ja, jetzt muss man es auch mal mit dem Problem befassen, dass es Armut gibt. Klar, wenn man die bewusst und stolz produziert, dann gibt es die auch. Und hier sehen wir dann natürlich die Abwertung der Unterschicht, die hier stattfindet. Also einerseits produziert man die selbst und wertet sie dann aber auch noch extrem frech herab. Und ja, da haben die Medien ja auch bekanntlich sehr, sehr gut mitgespielt. Also man denke nur an die ganzen RTL2-Serien oder auch RTL-Sendungen, die da eigentlich ihren Siegeszug feiern in den Nullerjahren, wo man dann die sogenannten Lumpenproletarier darstellt, die zu nichts in der Lage sind, die sich schlecht ernähren, also die eigentlich jeden Tag nur 5 Liter Fett trinken und vielleicht noch ein paar Gummibärchen essen, wenn man RTL Glauben schenken darf. Das heißt, wir haben hier einen Diskurs, der von Politikern organisiert und dann von den Medien dankbar aufgenommen wird.
SPD-Politiker Gerd Andres verstrickt sich dann in weitere Widersprüche. Er sagt dann: Mir muss keiner erzählen, auch nicht Oskar Lafontaine, dass wir gegenwärtig zu wenig Arbeitsplätze haben. Man kann Menschen aber nur in den Arbeitsmarkt bekommen, wenn auch Arbeitsplätze vorhanden sind. Würde man sagen, ja, stimmt. Und dann sagt er, an dem Prinzip fördern und fordern ändert das jedoch überhaupt nichts. Also er gesteht ein, dass es zu wenig Arbeitsplätze gibt, sagt aber, wir müssen jetzt mal mit Hartz IV fördern und fordern, damit die Leute in Arbeit kommen, wo es ja keine Arbeitsplätze gibt. Also 2006 war die Arbeitslosigkeit doppelt so hoch wie heute. Man gesteht also ein, es fehlt an Jobs, aber es ist eigentlich die Motivation, die fehlt. Und damals gab es schon, wenn sowas angesprochen wurde, damals ja von Linke und PDS, dann gab es den Vorwurf des Populismus. Also das hat man da schon ganz gut ritualisiert gehabt von Seiten der Grünen und der SPD, dass das immer Populismus war. Kann man da in der Debatte nochmal nachlesen.
Ja, Populismus erleben wir überall. Mitunter in einem positiven Sinne. Also wir sind ja nicht gegen jede Form des Populismus, wenn man auf eine etwas plakative Weise zum Beispiel darauf aufmerksam macht, wie verlogen diese Diskurse sind, finden wir das ja sehr, sehr gut. Und zum Beispiel, wenn ein Carsten Linnemann im Fernsehen sitzt und da die ganze Zeit irgendwelche Totalverweigerer zum Anlass nimmt, um eigentlich bei allen, die nicht arbeiten, können, ans Bürgergeld zu gehen, dann ist das ja auch in irgendeiner Form populistisch. Also wir haben im Jahr 2023, haben wir in Deutschland 5,5 Millionen Menschen gehabt, die Bürgergeldleistungen empfangen. Und davon sind ja sehr viele, wie wir wissen, gar nicht arbeitsfähig. Man hat da Leute in Grundsicherung quasi drin, ältere, Kranke, man hat Kinder da drin. Und es gibt tatsächlich in ganz Deutschland nur knapp 17.000 Totalverweigerer. Also 17.000, ja. Das ist eine Zahl, die ist so irrelevant. Also um die muss man sich wirklich gar nicht kümmern. Also wir haben ein Vielfaches davon, ja, hat man in Deutschland. Also wir haben, glaube ich, über 1 Million Rentiers in Deutschland. Ja, also Leute, die nicht arbeiten, weil sie von ihren Kapitaleinkünften leben können. Und da sagt keiner, auch das ist aber asozial von denen. Aber wenn man 17.000 Leute hat, die wirklich sagen, nö, ich mag gar keine Arbeit machen in dieser Gesellschaft, dann wird das zum großen Problem so hypostasiert. Und wir haben das ja damals schon bei Arno Dübel gesagt. Diese Leute, die kann man eigentlich nur verstehen. Die sitzen da, die sind pauperisiert worden oftmals, ja, die sind ja nicht auf die Welt gekommen ohne jeglichen Antrieb, sondern die sind pauperisiert worden und blicken sich nun um und sehen halt, ja, ich kann halt entweder für einen sehr schlechten Lohn arbeiten oder ich kann das Bürgergeld bekommen und dann sagen die, dann habe ich lieber ein paar hundert Euro weniger im Monat und muss wenigstens nicht arbeiten gehen. Das ist sehr verständlich. Viele Leute machen es umgekehrt, die sagen, naja, die paar hundert Euro mehr im Monat, die sind schon eine Menge wert für mich. Das ist auch sehr verständlich, aber es gibt halt auch einfach Leute, die dann sagen, naja, eigentlich lohnt es sich nicht so richtig für mich, arbeiten zu gehen. Und diese Leute dann zum Anlass zu nehmen, Verachtung auszuschütten über all diejenigen, die aus welchem Grund auch immer im Bürgergeldbezug stecken oder andere Sozialleistungen in Anspruch nehmen, ist natürlich auch eine Form des Populismus, aber eine deutlich verachtenswertere als so ein Linkspopulismus, wie wir ihn eben beschrieben haben. Wir können jetzt dann nochmal Thema Pauperisierung in die USA blicken. Wie sieht's denn da aus? Auch da hat man Armutsstatistiken, die natürlich sehr geschönt sind. Wahrscheinlich sind nach unserer Definition deutlich mehr Leute arm. Aber in den USA sind laut dem Bureau of the Census 40 Millionen Bürger in Armut. Und das sind dann zum Beispiel vierköpfige Familien, die weniger als $24.000 im Jahr zur Verfügung haben. Und es gibt dann aber immer noch, und das ist jetzt mal ein riesiger Schritt, es gibt immer noch 20 Millionen Amerikaner, die als extrem arm gelten. Das heißt also, sie haben weniger als $2 pro Tag zur Verfügung.
Ja, jetzt kann man nochmal, wenn man über die reaktionäre Klasse nachdenkt, sich sagen, brauchen wir diesen Begriff Lumpenproletariat? Können wir damit vielleicht alles erklären? Es gibt ja eine Studie der Böckler Stiftung, die hat sich angesehen, wer wählt eigentlich AfD? Und da heißt es, im Vergleich zu den anderen Befragten sind unter den AfD-Anhängerinnen anteilig mehr Männer, Ostdeutsche und Personen ohne Abitur. Überdurchschnittlich vertreten sind auch Menschen mit geringem bis mittleren Einkommen. Dass ihr Job sicher sei, sagen 74% derjenigen, die der AfD zuneigen, im Vergleich zu 85% der übrigen Befragten. Für angemessen halten ihren Lohn 42% der AfD-Anhängerschaft und 55% der übrigen Erwerbspersonen. Heißt also da, wo die beruflichen Perspektiven gering sind, die Löhne gering sind, ist eher eine Tendenz zur AfD da. Aber wir sehen, das ist nicht 100% damit zu erklären, dieses Phänomen. Man kann auch ja beobachten, dass Leute, die beruflich durchaus besser gestellt sind, die ein höheres Einkommen haben, eine gewisse Abstiegsangst haben und deshalb die AfD wählen. Also mit dem Begriff Lumpenproletarier kommt man da nicht besonders weit.
Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es dann so eine Umkehrung des Begriffes oder eine Umdeutung des Begriffes. Man hat Intellektuelle, die wollen in den Lumpenproletariern die wahren Verdammten dieser Erde eigentlich erkennen. Ja, die werden dann als Verdammte, Ausgestoßene, Randständige bezeichnet. Und das soll dann eigentlich die neue, vielleicht sogar die einzige revolutionäre Klasse sein. Herbert Marcuse beispielsweise, der stellt eigentlich fest, die Arbeiter sind bereits zu sehr in den Sozialstaat und in die sogenannte Sozialpartnerschaft mit dem Kapital integriert. Sie dienen damit eigentlich der herrschenden Ordnung. Würde ich behaupten, das ist eigentlich bis heute eine sehr zutreffende Beobachtung. Ja. Ja, also, dass eigentlich die Arbeiter sich mit dem System abgefunden haben und wenn überhaupt noch Verbesserung ihrer eigenen Lage suchen. Oftmals haben sie ja noch nicht mal mehr das Bewusstsein und trauen sich ja noch nicht mal mehr sonderlich wild zu streiken. Und bei diesen Ausgestoßenen findet Marcuse dann ein sich über alles hinwegsetzendes Interesse an der Erhaltung und Verbesserung des institutionellen Status quo und stellt dann aber auch fest, ihre Opposition ist revolutionär, wenn auch nicht ihr Bewusstsein. Also da ist noch am ehesten diese Haltung vielleicht anzufinden, dass sie sich eine andere Gesellschaft wünschen, weil sie so weit unten angekommen sind in der bestehenden.
Aber das Bewusstsein ist nicht ausgeprägt und damit wäre ja dann die große Frage, wie kommt man denn dazu, dass es ein revolutionäres Bewusstsein gibt? Und da sind die Antworten doch eher mau, auch so eine linke Kritik am paternalistischen Sozialstaat, wie man das beispielsweise bei Isabel Lorry lesen kann, führt ja nicht besonders weit. Also zu glauben, dass wenn die Leute erstmal wirklich prekär sind, den Sozialstaat nicht mehr erleben, dass sie daraufhin sich dann mobilisieren, weil sie aus diesem Paternalismus herausgelöst sind, das ist ja auch nirgends zu beobachten. Dann müsste das ja zum Beispiel in den USA längst der Fall sein. Was man sehen kann, ist, dass wenn es Politiker schaffen, diese Lumpenproletarier oder die prekär Lebenden, die eigentlich nicht wählen gehen, doch dazu zu bringen, an die Wahlurne zu gehen, dann geht davon ja eine ungeheure Macht aus, denn jede Stimme ist ja gleich viel wert. Das ist ja eine ganz interessante Konstellation, vor der man sich da findet.
Zum Abschluss, Wolfgang. Du hast es schon gesagt, eben, man sollte nicht denken, wenn man den Sozialstaat angreift und die Lage der arbeitenden und der nicht arbeitenden Klassen verschlechtert, dann würde man eigentlich dahin kommen, dass so eine große Bewegung für den Sozialismus entsteht. Das ist Quatsch. Wahrscheinlich ist es eher umgekehrt. Die Abschaffung der größten, schlimmsten, prekären Zustände ist absolut notwendig für alle weiteren Arbeitskämpfe in der jetzigen Gesellschaftsordnung wie auch darüber hinaus. Und sicherlich müssen wir auch diesen Begriff Lumpenproletariat für die Gegenwart nicht wiederbeleben. Ja, also dass man das jetzt die ganze Zeit auf Leute münzt, ist sicherlich einfach nur abwertend, analytisch nicht unbedingt hilfreich, weil es ja doch eher eine politisch-moralische Kategorie ist. Also da ist wahrscheinlich wenig mit gewonnen, das nochmal groß zu reaktivieren. Andersrum muss man aber auch sagen, diejenigen, die prekär leben, müssen nicht permanent mit so einem falschen Antiklassismus beschützt werden. Also man hat da mitunter schon wirklich die Tendenz bei manchen Linken, es sind nicht viele, aber es sind doch manche, die noch bei den schlimmsten rassistischen Pogromen und Ausschreitungen, die da eigentlich dazu tendieren zu sagen, ja, aber das sind auch nur Opfer der Verhältnisse. Auf diese Art und Weise sollte man es sicherlich auch nicht zu leicht machen.
Ja, also völlig unmündig muss man auch niemanden erklären. Vielleicht hilft zum Schluss ein Zitat von Oscar Wilde, der sagte, man versucht zum Beispiel das Phänomen der Armut zu lösen, indem man die Armen am Leben erhält. Oder, wie es eine sehr fortgeschrittene Schule vorschlägt, indem man sie amüsiert. Aber das ist keine Lösung. Es verschlimmert die Schwierigkeit. Das wahre Ziel heißt, die Gesellschaft auf einer Grundlage neu zu errichten, die die Armut ausschließt. Und das ist etwas, was man sich zu eigen machen könnte. Wir weisen zum Schluss noch darauf hin, am 16. August präsentieren wir unser Kinderbuch in Berlin. Wir setzen den Link in die Beschreibung und würden uns freuen, wenn ihr kommt. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!